Dann darf ich euch auch begrüßen und machen wir das gleich. Wir beten. Wir stehen auf, beten für Johann Will, beten für die Familie, beten aber auch gleich für die Bibelstunde. Lass uns beten.
Amen.
Auch ich will dich anbeten, dich verherrlichen. Dir Danke sagen für all den Glauben, den wir haben in dir, für die Erlösung, für die Rettung, für die lebendige Hoffnung, die wir haben in dir. Jesus Christus, du hast selbst gesagt, wer an dich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Herr, wir haben dieses ewige Leben in uns, all die, die wiedergeboren sind, denen dieses neue Leben geschenkt worden ist. Wir haben eine lebendige Hoffnung, die diese Welt und dieses Leiden und all das übersteigt. So bitte ich dich für diese Familie in dieser Trauerphase, Herr, dass sie, ja, du in dieser Phase sie begleitest, in dem Trauern, in den Abschied nehmen und damit zurechtkommen. Aber genauso, Herr, auch mit der Perspektive und dem Glauben, Herr, du kennst ihre Herzen, so magst du sie stärken und ermutigen, trösten. Du bist der Tröster aller Tröster. Ich danke dir dafür. Jesus Christus, wir wollen unseren Glauben auf dich ausrichten. Wir wollen fest darin stehen und im Angesicht dessen, was uns hier in dieser Welt einfach begegnet und die Dinge, die wir erleben, ob Leben oder Tod, Krankheit oder Leid, Gutes wie Schlechtes, wir wollen alles aus deiner Perspektive es sehen, alles aus deiner Perspektive verstehen und auch alles aus deiner Hand annehmen. Und damit wir es tun können, brauchen wir dein Wort. Wir brauchen diesen Anker, diesen festen Halt, diese Grundlage. Und ich bitte dich, Herr, dass auch die heutige Bibelstunde dazu beiträgt, Herr, dass wir da ausgerichtet werden auf dich und diesen Blick auf dich werfen dürfen, gestärkt werden am inneren Menschen, wachsen am inneren Menschen. Darum bitte ich dich, Herr, um deinen guten Segen. Jesus, in deinem Namen. Amen. So, wunderbar. Ich habe schon kurz gedacht, dass das schöne Wetter zu verlockend war. Aber meistens nach dem Gebet fühlen sich doch die Reihen. Schön, dass ihr gekommen seid. Ich hoffe, dass diese Stunde für euch genauso gut und erfrischend und herrlich ist, wie das schöne draußen Wetter. Ich lade euch wieder ein, mit mir den Petrusbrief aufzuschlagen. Immer und immer wieder. Ich vermute, dass meine Bibel denn das Ende des Petrusbriefs nicht mehr erleben wird. Ich habe es ja schon so geklebt, aber jetzt verabschieden sich fast endgültig die Seiten. So. Also, Kapitel 1, Vers 22. Sind wir immer noch dabei bei diesem Vers? Ein Vers und inhaltlich so reich und so wichtig. Hier geht es um die Reinigung der Seelen. Und wir haben letztes Mal uns angeschaut, so ein bisschen tiefer, sind wir da in den Vers 22 hineingegangen, nachdem wir den Überblick uns verschafft haben, um was es hier eigentlich geht. Ich nehme euch ganz kurz wieder rein, dass wir gedanklich dabei sind und dann gehen wir weiter. Und ich hoffe, dass wir dann heute schon zu den nächsten Versen 23, 24 und 25 überleiten. Ja? Dass wir dann, das wird uns zum nächsten eben führen, wenn wir inhaltlich den Vers 22 richtig verstanden haben, dann führt es uns unweigerlich zum nächsten. Also, was haben wir bis jetzt da gelernt? Der Zusammenhang ist Heiligung, worauf es in Heiligung ankommt. Der Grund, warum wir in dieser Welt jetzt schon heilig leben können, ist das großartige und herrliche Erlösungswerk Jesu Christi. Und das, was wir unter dem neuen Bund alles haben, unter dieser Gnade, die uns schon die Propheten verkündigten. Das, was wir haben, ist, und was es uns möglich macht, in der Heiligung voranzuschreiten und jetzt schon in der Heiligung Fortschritte zu machen, ist das Erste, das ist die Erlösung. Durch das kostbare Blut Jesu Christi wurden wir erlöst und somit in diese Stellung von Erlösten, Befreiten aus der Macht der Sünde und des Teufels und der Knechtschaft des Fleisches wurden wir befreit und sozusagen wurden wir in die rechte Ausgangsstellung gebracht durch das Erlösungswerk Jesu Christi. Das Zweite ist, wir wurden an unseren Seelen gereinigt. Das, was grundlegend wichtig ist, um in der Heiligung fortzuschreiten. Denn ohne Reinigung unserer Seelen und somit unseres Herzens ist keine Heiligung möglich. Warum? Petrus spricht und sagt, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Der Gegenstand oder das, was gereinigt werden muss, um anhaltend zu lieben, um die Brüder zu lieben mit einem ungeheuchelten Glauben, mit einem ungeheuchelten Liebe, das, was gereinigt werden muss, ist unsere Seele. Seele ist nicht nur ein Teil von uns als das Immaterielle, also nicht der Körper, sondern das Immaterielle des Menschen, das ist zu kurz, sondern Seele beschreibt hier unser ganzes Leben. Unser ganzes Leben, unser ganzes Sein muss durch das Blut Jesu Christi gereinigt werden, damit wir so leben können, wie Gott es möchte. Das ist grundlegend. Das heißt, unser ganzes hinfälliges, erlösungsbedürftiges Leben muss gereinigt werden. Und das wurde es durch das Blut Jesu Christi. Das ist die gute Nachricht. Das hat er getan. Wie wir diese Reinigung unseres Lebens, unser ganzes Lebens bekommen, ist durch die Wahrheit. Das Mittel der Reinigung ist die Wahrheit. Inhalt oder wenn, ja, das Leben wird durch die Wahrheit gereinigt. Die Wahrheit ist das herrliche Erlösungswerk Jesu Christi. Das ist das Evangelium von ihm, das uns in seinem Wort verkündigt ist. Also, das Mittel, wie wir diese Reinigung bekommen, ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht, das Erlösungswerk Jesu Christi. Das ist das, was in dem Wort verkündigt ist, was uns aufgeschrieben und uns bis heute, dass wir es haben. Das ist das Mittel. Wie wir die Reinigung bekommen, also wie das Wort an uns wirkt, wie die Wahrheit uns verändert, Stück für Stück und reiner macht, hängt von dem Prozess. In dem Maße, wie wir uns dieser Wahrheit ausliefern, in dem Maße, wie wir dem, was in der Schrift steht, gehorchen, in dem Maße wird unsere Seele und unser Leben gereinigt. Und das ist eigentlich der Schlüssel vom Heiligungsprozess. Niemand muss sich von euch selbst heiligen und reinigen. Vermag kein einziger von uns. Das ist einfach nicht möglich. Das vermag nur das Blut Jesu Christi. Und das vermag eben nur die Wahrheit. Das vermag nur das Wort. Das hat die Kraft, dich und mich so zu reinigen, so rein zu machen wie Schnee, wie Wolle. Aber dass das an uns geschehen kann, liegt an dir und mir in dem Maße, wie wir dem, was im Wort Gottes steht, ob wir es glauben oder nicht. Und wenn wir nicht vorwärts kommen und uns wundern und denken, dann sollten wir unseren Glauben überprüfen, ob wir das, was wir da lesen, ob wir das, was wir hören, ob wir es im Glauben annehmen oder nicht. Aber ich sage, in dem Moment, wo wir sagen, kann das wirklich so sein? Steht es wirklich so geschrieben? Ist das wirklich so zu verstehen? Meint es wirklich mich? Und wenn wir anfangen, an diesen Dingen zu zweifeln, an der Wahrheit, dann wird es eben auch nicht diese Wirkung an unserem Leben, an unserer Seele haben. So, der Gehorsam gegenüber der Wahrheit ist der Weg, dass unser Leben geheiligt und gereinigt wird. Die Folge, die sich darin einstellt, das ist das Herrliche. Ich hoffe, euch da in diesen Weg letztes Mal schon hineingenommen zu haben. Die Folge dieses Weges ist dann eine ungeheuchelte Bruderliebe. Wisst ihr, warum ich das so herrlich finde? Der Weg der Heiligung ist nicht, ich muss lieben, um heilig zu werden, sondern wenn ich das in dem Wort bleibe und es im Gehorsam annehme, wird es in mir diese Bruderliebe hervorbringen. Das ist eine Folge, das ist ein Resultat des Reinigungsprozesses. Und das ist das Herrliche. Und wir dürfen da wir dürfen den nicht von hinten, wie in allen geistlichen Wahrheiten. Wir haben nirgendwo in der Schrift einen Schöpfungsauftrag. Für einen anderen mag das vielleicht schon, habe ich das schon ein paar Mal gesagt, aber ich halte es für so grundlegend. Wir haben in der Schrift keinen Schöpfungsauftrag, das vermag nur Gott. Gott vermag Dinge zu schaffen und Dinge zu machen. Er vermag aus dem Nichts in das Dasein zu rufen, nur durch sein Wort. Das vermag er. Das kannst du und ich nicht tun. Und wir haben keinen Auftrag, Dinge zu schaffen. Aber wir haben den Auftrag, das in Anspruch zu nehmen und das zu bewahren, was er geschaffen hat. Und das ist dein und mein Auftrag. Und das ist sehr, sehr wichtig. Also wir können keine Liebe produzieren. Ich bin davon überzeugt, wenn wir es versuchen, wird das eine geheuchelte Liebe. Das werden wir schaffen. Wir werden es schaffen, jemanden ins Gesicht zu gucken und ihn anzugrinsen, vielleicht sogar mal zu umarmen. oder Hallo zu sagen oder wie auch immer, vielleicht sogar eine Kleinigkeit zu tun, in welcher Form auch immer. Aber wir werden es niemals schaffen, eine Liebe aus tiefstem Herzen ihm gegenüber zu bringen, aus uns heraus. Ja, aber die Heiligung und das, die Reinheit oder die Reinigung unserer Seele vermag das. Also die Folge ist die ungeheuchelte Bruderliebe. Und das ist sehr wichtig. Ich finde es sehr wichtig, dass Petrus hier dass diese Bruderliebe so klassifiziert, so genau benennt, so definiert. Und er sagt, die Folge der Reinigung der Seele ist eine ungeheuchelte Liebe, Bruderliebe. Nicht einfach nur Bruderliebe, es ist eine ungeheuchelte. Und an diesem Punkt sage ich nur kurz etwas und dann gehen wir weiter. Dann ist genug der Wiederholung. Zwei Aspekte, ich hoffe, damit das sitzen bleibt. Zwei Aspekte der ungeheuchelten Liebe. Das eine ist, wir versuchen zu lieben, weil wir denken, es wäre wichtig, dass wir es tun. Das müssen ja Christen und das ist gut für die Gemeinschaft, für die Einheit und Frieden der Gemeinde oder der Familie oder sonst irgendwas. Also versuchen wir so zu lieben und wir versuchen das aus eigener Kraft und deswegen müssen wir gute Schauspieler werden. Ja? Und wir gucken uns, wie macht man das und dann lernen wir das. Wir lernen, wie spricht man so. Wie drückt man Liebe aus? Was muss man sagen? Wie muss man schauen? Was muss man tun? Wie muss man sich geben? Was darf man nicht tun? Und wir lernen das alles. Ich sage so, in dieser Weise, wie wir eine fromme Sprache lernen oder ein Gebet, man hört es und man weiß, okay, das machen halt Christen so. Und so lernt man, man hat dieses Leben nicht in sich, man hat diese Liebe nicht in sich, aber man geht jeden Sonntag in die Gemeinde, man kommt immer wieder in die Bibelstunden, man trifft sich und dann man denkt, ja, man muss ja so und dann tut man so. Und ich meine das nicht mal böse, ich meine das wirklich nicht böse, sondern man will es ja. Und man hat vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen. Denkt, oh, schon wieder habe ich schlechte Gedanken gegenüber dem oder schon wieder habe ich Hass gegenüber dem oder schon wieder will ich den eigentlich nicht sehen und eigentlich will ich, und man weiß es eigentlich, oh, das darf man als Kind Gottes ja gar nicht, eigentlich müssen wir das alles tun und wir haben ja ein schlechtes Gewissen, einen geistlichen Druck, so zu tun. Und dann müssen wir es tun und dann begegnet man einander und dann heucheln wir. Dann spielen wir eine geheuchelte Brüderliebe. Und das Ergebnis ist, in dem Moment ist man sich zwar nicht an die Haare gegangen, aber irgendwie hat das keine Kraft. Das hat keinen erbaut. Niemand sendet sich zurück in diese Gemeinschaft. Niemand sagt, oh, ich will den wiedersehen. Sondern, oh, gut, erledigt. Und ich möchte das nochmal kurz so sagen. Es hat nichts mit, das ist auch nicht nur böse, ich will Ihnen was vorspielen, ich bin es gar nicht, will es gar nicht sein, aber ich will so tun, als ob, sondern das ist vielleicht ein tiefes Anliegen, es zu tun, aber die absolute Unfähigkeit. Dieser Gedanke wird uns zu nächsten Schritten, zu nächsten Versen führen. Das hat was mit der Notwendigkeit der Wiedergeburt zu tun. Und dann werden wir über diesen Mann kurz darüber nachdenken. Ich werde euch was vorlesen oder kurz was erzählen. Wie dieser Mann wirklich aus tiefstem Herzen versucht hat, eben ein heiliges Leben zu leben, das sich in all diesen Dingen widerspiegelt, bis in diese Bruderliebe, und es nicht in der Lage war. Und ich kenne kaum jemanden, der so konsequent es versucht hat, bis dahin, dass er körperlich kurz vor dem Tod stand. So sehr hat er sich kasteit, um das alles tun zu können. Und gemerkt hat, dass ihm das Entscheidende fehlt. Nämlich, dass diese Liebe gar nicht in sein Herz ausgegossen war. Und darum ist vieles, vieles so geheuchelt. Oder darf ich so sagen, geschauspielert. Und ich glaube, der Herr wird mich nicht strafen, wenn ich sage, dass ein großer Teil des sogenannten Christentums nichts anderes als das ist. Nämlich geschauspielert. Man tut so, als ob. Darf ich mal so sagen, man spielt Gemeinde. So Gemeinde spielen. Und dann gibt es ein paar Regeln, die man beachten muss. Man spielt Gemeinde. Gemeinde spielt man nicht. Und das ist Gemeinde lebt man. Es ist ein Leib, es ist ein Organismus und man kann es nicht spielen. So, das ist der eine Aspekt. Das heißt, man will und dann tut man so, als ob, und kann es nicht, weil man es nicht hat. Also versucht man, das zu imitieren. Das andere ist, was die ungeheuchelte Bruderliebe meint, ist, das bedeutet auch nicht, dass wenn ich wiedergeboren bin und in einer Spannung mit meinem Bruder und meiner Schwester stehe, dass ich alles um des Friedens und um der Liebe willen ertrage und immer so mache. Das heißt, dass ich die Wahrheit nicht anspreche oder mit der Sünde nicht konfrontiere, weil das ist ja nicht Liebe. Das bedeutet, man kann da genauso ein geschauspielter Liebe leben als Christ. Ungeheuchelte Liebe beinhaltet genauso, dass wir einander die Wahrheit reden in Liebe. Dass wir die Wahrheit reden. Dass wir die Wahrheit nicht verschweigen. Dass wir die Wahrheit reden in Liebe. Das heißt, wir sagen die Wahrheit. Und wenn etwas da ist, wir verschleiern sie nicht, wir ignorieren sie nicht. Aber die Art und Weise, wie wir mit der Wahrheit umgehen, das ist das Entscheidende. Das heißt nicht, dass wir, das hat was mit Motiv zu tun und mit dem Umgang damit zu tun und wie wir reden und wie wir handeln. Ich hoffe, ihr versteht den Unterschied, ja? Das heißt nicht einfach alles totschweigen, aber trotzdem, wie redet man? Wie sagt man? Wie ermahnt man? Wie korrigiert man? Das bedeutet nicht in Liebe alles ertragen und alles auf mich drauf und wird permanent ausgenutzt. Eine liebe Schwester schrieb mir nach der letzten Bibelstunde, sagt, was ist mit denen, die einfach einen permanent ausnutzen? Soll man in Liebe einfach sich ausnutzen lassen? Dann habe ich zurückgeschrieben, darum die Wahrheit reden in Liebe. Die Wahrheit reden. Hingehen und sagen, du kannst mich nicht einfach ständig ausnutzen. Das ist nicht gut, das ist nicht fair. Ja. Aber das in einer lieben Art und Weise zu tun und vielleicht ihm zu zeigen, hey, damit hasse ich dich nicht und vielleicht ihm sogar das nochmal tun, aber die Wahrheit reden, über diese Dinge reden, sie ansprechen, das ist ein Liebesdienst. Für mich ist die intensivste und die höchste Form von dieser liebenden Wahrheit ist die Menschwerdung Jesu. Das ist für mich das beste Beispiel dafür, was es bedeutet, die Wahrheit reden in Liebe. Jesus kam auf diese Welt, um für dich und für mich zu sterben, wegen deiner und meiner Schuld, wegen deiner und meiner Sünde. Und alles, was er tat, war motiviert aus Liebe zu dir und zu mir. Das ist das Motiv gewesen. Alle seine Taten waren in der Liebe begründet und in der Liebe motiviert. Und es beinhaltete unter anderem hinzugehen und sagen, wenn ihr nicht umkehrt, sterbt ihr. Wenn ihr nicht an mich glaubt, geht ihr verloren. Es beinhaltete ihn zu sagen, ihr seid krank, ihr seid Sünder. Es bedeutete, ihn die Diagnose zu stellen, aber genauso auch den Weg der Wahrheit und den Weg der Ausweg darzubieten. Das beinhaltete die Wahrheit, aber in Liebe. Und die höchste Form des Beweises, mit ihnen gut meint, er stirbt für sie. Er hat ihnen ins Gesicht gesagt, was Sünde ist und was sie tun, was nicht okay ist. Aber um ihnen zu zeigen, dass das, was er meint, wirklich wahr ist, stirbt er für sie. Das ist die höchste Form der Liebe. Und Jesus sagt, niemand hat eine größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt. Das ist der größte Beweis. So, er stirbt nicht und sagt nichts, sagt Hauptsache niemand aufregen, sondern er sagt, ich sterbe für euch Sünder. Und er stirbt für sie. Das ist aufopfernde Liebe, ungeheuchelte, echte Liebe. Die redet nicht nur, sie tut. Also in dieser Weise wollen wir von der ungeheuchelten Liebe reden oder über sie nachdenken. Das eine ist, dass man etwas versucht zu tun, was man nicht kann, also versucht man es zu schauspielern. Das andere ist, dass man die Wahrheit nicht anspricht, weil man denkt, das ist lieblos. Sondern dass wir die Wahrheit reden in Liebe, dass wir über die Sünde und über all das reden in Liebe. Also, jetzt zu dem, was ich letztes Mal gesagt habe, was heute kommt. Woher weiß man, dass man so liebt mit einer gereinigten Seele? Ich möchte euch ein kleines Prüfkriterium euch von der Schrift geben, von dem hier Petrus spricht. Also er schreibt, Vers 22 nochmal, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt. Also wenn die Reinigung stattgefunden hat, wenn es da ist, wenn ihr diesen Gehorsam, im Gehorsam diese Wahrheit angenommen habt und diese Wahrheit in euch etwas bewirkt hat und diese Bruderliebe hervorgebracht hat, schaut mal, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Und das ist der Test. Worin ist der Test? Anhaltend. Das ist der Test. Sag ich, kurzen Liebesschub, den kriegen wir auch hin. Und wir nehmen uns vor, so darf ich so sagen, vielleicht, wenn Gott Gnade schenkt, nach einer Bibelstunde greift und man denkt, oh, das ist wichtig. Und dann kriegt man es für den Donnerstag das noch hin. Dann hat man etwas von dieser Liebe. Aber dieses Anhaltende. Und Petrus spricht, so liebt. Also wenn ihr wirklich gereinigt habt, dann ist es ein Imperativ, das ist eine Aufforderung. Dann liebt einander anhaltend. Und ich glaube sehr, dass das Kennzeichen wahren Glaubens und echter Heiligung und echter Liebe das Anhaltende ist. Oder wir können das anders nennen, das Ausharrende ist. Das ist eine andere Umschreibung der Beschreibung der Gläubigen in der Bibel. Woran erkennt man jemand wirklich, ob er gläubig ist? Wenn er ausharrt bis ans Ende. Das ist ein Kennzeichen des Christentums. Und Gott gibt Prüfungen und Läuterungen und Versuchungen, um zu schauen, wer echt ist oder nicht. Und woran erkennt man, ob jemand echt ist? Es gibt zwei Kriterien. Das innere Zeugnis, der Geist Gottes gibt zusammen mit seinem Geist, meinem Geist Zeugnis, dass ich ein Kind Gottes bin. Wir haben eine innere Gewissheit. Das ist sehr subjektiv. Und das äußere Zeugnis, das ist, wenn wir ausharren bis ans Ende. Wenn wir in schwierigen Situationen, in Versuchungen und in Prüfungen immer noch an ihm festhalten, immer noch in uns diese Liebe für ihn und die Seinen da ist, dann gibt es keine andere Erklärung. Wir haben die Liebe bleibend in uns. Bleibend in uns. Denn der Geist Gottes, der in euch ausgegossen wird, der wird in euch bleiben. Das Geheimnis des neuen Bundes, das Geheimnis der Wiedergeburt ist der bleibende Geist, der immerwährende bleibende Geist. Auch das wird für uns wichtig sein, um die Verse 23 und 24 zu verstehen. Hier wird dieser Gedanke jetzt dann nochmal gleich erklärt. Das hat was mit diesem Bleiben zu tun. Das, was Gott da geschaffen hat, durch das Blut Jesu Christi, durch die Reinigung der Seele und der Herzen, das hat etwas Bleibendes. Das ist nicht vorübergehend, das ist keine zeitlich begrenzte Geschichte, das ist kein so ein kurzes Aufschwappen oder kurzes Feuer, Strohfeuer, das ist etwas Bleibendes. Das Neue, das Herrliche, das Bessere ist das Bleibende. Also dieses Ausharren, man kann dieses Wort so liebt einander anhaltend übersetzen mit eifrig oder ernsthaft, manche sogar übersetzen mit Imbrunst. Viel verlangt, oder eben beständig, mühend oder eben aushalten. Also das Griechische ist da sehr umfangreich und beschreibt wiederum einen weiten Spektrum dessen, was dieses Wort meint. Und das bedeutet wirklich, da steckt eine Intensivität und eine Eifrigkeit, eine Ernsthaftigkeit. Und die zeigt sich wie? Indem man dran bleibt, dass man dran bleibt. Ist kein Moment, so eine Augenblicksgeschichte. Diese Liebe oder diese Reinigung geht so tief, sie offenbart sich in dem Bleiben. Ich will es nochmal so nochmal euch sagen und hoffentlich, dass das hängen bleibt. Inwieweit diese Liebe echt ist oder nicht, ob das eine geheuchelte oder ungeheuchelte Liebe ist, zeigt sich in dem Anhaltend, in dem Bleibend. Schaut mal in 1. Petrus 4. Erster Petrus 4 ist das hier. Ich lese ab Vers 8. Oder nehmen wir Vers 7 mit, okay? Solange ich Aufschlag trinke. Also, Vers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen. Seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Vor allen Dingen, das ist sehr interessant, Petrus sagt, er redet von Gebet, von nüchtern vom Gebet, besonnen sein, aber sagt, vor allem, worauf es ankommt, was wichtig ist, vor allen Dingen aber, habt untereinander eine anhaltende Liebe. Warum? Weil wenn das Ende kommt, Jesus bald, das ist das Kennzeichen und das ist ein Merkzeichen für diejenigen, die dem Herrn gehören. Sie haben eine anhaltende Liebe. Ich will euch das nochmal kurz, immer wieder kurz in Erinnerung rufen. Das ist nicht etwas, was wir hervorbringen können. Wir haben keine anhaltende Liebe. Wir haben eine Liebe, die immer liebt, wenn wir geliebt werden. Wenn wir gemocht werden, mögen wir auch. Wenn man uns gut findet, finden wir den anderen auch gut. Wenn man uns etwas gibt, geben wir gerne zurück. Das ist eine natürliche Liebe. Und das muss kein Christ sein, um das zu fühlen und das auch so leben zu können. Und viele können so großartig lieben und tun das. Das ist noch nicht das. Dann zu lieben, wenn man dann nicht geliebt wird. Dann zu geben, wenn man nichts bekommt. Und das über einen langen Zeitraum. Das ist eine andere Geschichte. Und das können wir aus uns heraus nie hervorbringen. Dazu brauchen wir eine Liebe, die das alles übersteigt. Die das übersteigt. Also, das erste, also das Prüfkriterium, ein kleiner Test ist, ist das diese anhaltende Liebe. Diese brauchen wir. Sie zeigt sich eben in dem Ausharren und jetzt möchte ich einen Schritt weitergehen, auch in dem Motiv. Sie zeigt sich in dem Motiv, warum wir lieben. Lieben wir, weil wir zuerst geliebt sind? Und ich meine jetzt nicht von Gott, sondern weil wir zuerst geliebt werden. Also was ist die Motivation zu lieben? Was ist die Motivation, jemand anhaltend zu lieben? Aushaltend manchmal sogar zu lieben. Was ist die Motivation dafür? Was ist die Antriebskraft dafür? Was ist das Motiv dafür? Ich möchte euch gleich zeigen, welchen Maßstab diese Liebe hat oder was diese Liebe selbst ist. Aber zuerst mal, bevor wir uns über dieses, da möchte ich euch nochmal kurz in den Text hineinnehmen. Schaut mal so, liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Das hat was mit diesem Motiv zu tun. Liebt anhaltend einander aus reinem Herzen. Interessant ist zuerst mal der Zusammenhang von Seele und Herz. Am Anfang heißt es so, habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam gegen die Wahrheit. Ihr habt die Seelen gereinigt. Jetzt auf einmal redet er, dass unsere Herzen gereinigt sind. Zu einem, man kann Herz und Seele synonym verwenden. Seele, Geist wird sogar in der Schrift auch immer wieder synonym. Das heißt, das Gleiche wird in verschiedenen, also man kann entweder Seele oder Geist oder Seele oder Herz davon reden. Wenn die Bibel aber diesen Unterschied macht, dann wirft sie einen Aspekt oder dann will sie etwas betonen. Wenn wir unser Leben gereinigt haben, unser ganzes, wir werden ganzheitlich gereinigt, das ist der erste Punkt. Aber Petrus spricht, wenn wir gereinigt wurden, so wurden auch unsere Herzen gereinigt. Und jetzt, warum spricht er von den Herzen? Warum ist es ihm so wichtig zu sagen, unser Leben wurde gereinigt, unsere Seelen wurden gereinigt. Und dann sagt er, so liebt einander aus reinem Herzen jetzt. Nicht aus reiner Seele, sondern aus reinem Herzen. Warum? Weil im Herzen die Motive sind. Das Herz als Zentrale des Menschen, nicht nur als Organ, darum geht es nicht, sondern hier ist die biblische Beschreibung von all dem, was wir als Entscheidungsträger oder wenn wir darüber reden, dass der Mensch sich eine Entscheidung trifft, dass der Mensch das Wollen, der Wille, seine Begierden, seine Wünsche, seine Vorstellungen, seine Maßstäbe, alles, was er sich erdenkt, das, was er überlegt, das, was er möchte, das hat was mit dem Herzen zu tun. Und jetzt, jemanden zu lieben, geht durchs Herz, aber nicht durch dieses Herz, so dieses Gefühlsherz, sondern es geht durch diesen Verstandsherz. Das heißt, wir unsere Motive, jemanden zu lieben, so wie die Bibel es sagt, das muss, unsere Motive, unseren Wollen und Willen, das muss gereinigt sein. Denn wenn das nicht gereinigt ist, werden unsere Motive selbstsüchtig und eigensüchtig und egoistisch sein. Und ich glaube, das ist der Grund, warum unter anderem so viele Ehen auch unter Christen zugrunde gehen. Dass die Scheidungsrate mittlerweile fast genauso in der Gemeinde wie in der Welt ist. Und eins der größten Schwierigkeiten in der Seelsorge, die ich in den letzten Jahren habe, ist immer wieder dieses Scheiden, wieder heiraten und so weiter. Wie verhält sich das mit der Schrift? Das ist ein Thema. Und ich rede von überall, wo ich bin. Immer und immer wieder. Das ist wohl das Thema. Und ich glaube, dass der Hauptgrund darin liegt, dass die Herzen nicht gereinigt sind. Und wenn die Herzen nicht gereinigt sind, dann sind die Motive falsch. Und dann heißt es, ja, wir haben uns auseinandergelebt, wir lieben uns nicht mehr. Wir empfinden uns füreinander nach 10, 20 Jahren nicht mehr. Das ist nicht das Gleiche, was wir vor 10, 20 Jahren empfunden haben. Kein Wunder. Ich wäre traurig, wenn man das Gleiche empfinden würde. Dann wäre die Liebe niemals gewachsen. Aber der Punkt ist, ich glaube, dass die Herzen eben nicht gereinigt sind. Und in dem Maße, wenn wir unser Herzen dann nicht reinigen lassen, im Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes, wird diese Liebe eben auch entweder, dann muss man sie heucheln, auch in der Ehe, in der Beziehung, permanent heucheln, so tun, aber irgendwann mal kann man es nicht mehr. Und dann sagen wir, okay, wir haben uns auseinandergelebt, wir lieben uns nicht mehr. Die Liebe, wie die Bibel es definiert, ist eine Herzensangelegenheit. Und jetzt, ich hoffe, dass es euch alle Romantiker nicht so arg verschreckt. Ich bin selbst ein Romantiker. Das hat weit mehr mit dem Verstand zu tun als mit dem Gefühl. Ich bin kein Feind der Gefühle. Und viele wissen das. Ich bin kein Feind und ich behaupte nicht, dass die Liebe und der Glaube, den wir in der Bibel haben, gefühlslos ist. Dass es nichts mit uns emotional macht. Oh ja, aber darf ich euch sagen, das ist die Belohnung. Die emotionale Geschichte, die Gefühlsebene, dieses Erleben von Gefühlen, die man sonst nicht einordnen kann, die Gefühle, die würde ich sagen, die, wo man sagt, oh, so herrlich, so schön, das ist eine Belohnung. Eine Belohnung von was? Von einer Entscheidung, einer Willensentscheidung. Und auch da erzähle ich euch nicht Neues, nur ich erinnere euch daran. Das ist die Liebe, mit der Gott euch liebt und mich liebt. Das ist die Liebe, mit der Jesus Christus dich und mich liebt. Denn ich glaube nicht, dass ich zu weit gehe, dass ich sage, dass die meiste Zeit deines und meines Lebens hat Jesus keine romantischen Gefühle für dich und für mich. Geschweige denn andere Gefühle. Der Will ist so toll. Oh, wenn ich ihn anschaue, der ist so toll. Mensch, so herrlich. Wenn ich ihn nur so beobachte den ganzen Tag, ja, das ist eine Freude. Da gehen mir Gefühle auf in mir. Ich glaube, wenn Gott mich sieht, denkt er, oh Mann. Wisst ihr, wie er gegenüber seinen Jüngern genau das oft fühlte? Dass er sogar gesagt hat, wie lang soll ich euch noch ertragen eigentlich? Das ist alles andere als, oh, so viel. Oh, Petrus, wenn ich dich, oh, du bist, löst mir so viele Gefühle aus. So viel Harmonie und so. Kann ich nicht erklären. Dreh dich und geh weg. Geh hinter mich, Satan. Was? Sagt Jesus zu Petrus, geh hinter mich, Satan. Du sind's nicht das, was Gottes ist. Immer und immer wieder sage ich, wie lange soll ich euch tragen? Das, für mich ist die beste Illustration ist Johannes 13. Ihr braucht jetzt nicht aufschlagen. Ich bin mir sicher, ihr kennt diese Stelle. Als Jesus, heißt es, als er wusste, dass er vom Vater kam und wieder zum Vater ging, heißt es, liebt er sie von Anfang an bis zum Ende. Bis zum bitteren Ende. Und dann wäscht er ihnen die Füße. Und ich weiß noch, vor vielen Jahren ist dieses Bild mir so eingebrannt. In dem Moment, wo ihnen die Füße wäscht, ich bin mir sicher, das hat er nicht aus irgendwelchen Gefühlsentscheidungen getan, weil er dachte, das Füßewaschen ist das Schönste, was es gibt. Boah, wenn ich ihren Füßen noch so streicheln kann. Oh, ich liebe Füße. Ich liebe Füßewaschen. Jetzt habe ich sogar, wie viel, 12x12? Nee, 12x2. 12x2, Entschuldigung. Oh, jetzt so viele Füße, kann mich an so vielen Füßen erfreuen. Das Beste an den Jüngern ist da, ihre Füße zu waschen. Das gibt mir so ein gutes Gefühl. Niemals. Jesus tut das nicht, weil es ihm ein gutes Gefühl macht. Er tut das auch nicht, weil es ihm dieses Gefühl dazu veranlasst hat, das zu tun. Er tut es, weil er eine Entscheidung für sie getroffen hat. Er wusste, woher er kam. Und er wusste, warum er in diese Welt kam. Und er wusste, dass er einfach auch wieder gehen wird. Er wird für sie sterben, weil er wusste, wozu er in diese Welt gekommen ist. ihnen zu dienen und für sie zu sterben, das war sein Dienst. Darum tat er das. Es hat nichts mit Gefühlen zu tun gehabt. Sein Liebesdienst, darf ich wirklich so sagen, oh, ich hoffe, ich muss natürlich mehr sagen als das, aber erst einmal, um euch ein bisschen zu schockieren, ist erster Linie rational gewesen. Beruhte auf einer Entscheidung. Diese Entscheidung traf er vor Grundlegung der Welt. Da gab es dich noch nicht einmal. Und aufgrund dieser Entscheidung hat er etwas getan, ist Mensch geworden. Das kostete ihn alles. Die Herrlichkeit Gottes, den Thron, den Himmel. Er tat etwas. Da kam er in diese Welt, wurde ein Baby, wurde schwach. Das kostete ihn was. Dann wurde er verlacht, wurde verspottet, wurde verleugnet, wurde gelästert, wurde geschlagen, wurde gepeinigt, gefangen genommen und er wurde gekreuzigt und er starb. Das ist eine Tat. Er tat das alles. Jederzeit hätte all das Schauspiel unterbrechen können. Jederzeit hätte er gesagt, darf ich Schnauze voll sagen? Schnauze voll. Genug. Reicht. Das tut er nicht, warum, wir wissen, aus Liebe, aber diese Liebe ist begründet in einem reinen Herzen. Und wenn ich jetzt davon rede, von einem reinen Herzen, das heißt, begründet in einer reinen Entscheidung, in einer geläuterten von Motiven, von falschen Motiven, Gedanken, egoistischen, selbstsüchtigen, selbstliebenden Gedanken frei. Das ist reines Herz. Frei von all diesen Motiven. Denn darum hat er es tun können. Er hat nicht gesagt, nee, das wird mir zu viel, das wird mir zu viel kosten. Ah, ein bisschen Herrlichkeit würde ich schon noch behalten, ein bisschen von dem. Es gab nichts in seinen Gedanken, in seinem Herzen, wo er sagen konnte, aber aus diesem und diesem Grund mache ich es nicht. Das Herz war rein. Und weil das Herz rein war von diesen selbstsüchtigen Motiven, war er in der Lage, das zu tun. Kein Platz für Selbstsucht, kein Platz für Eigensucht, kein Platz für Eigenwillen, kein Platz für die Begehren und extremst kein Platz für das Böse. Das Herz war rein und darum war die Liebe rein. Denn sie war frei von jedem egoistischen Motiv. Das ist in erster Linie Liebe. Und so beschreibt die Bibel die Liebe. Dass so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat. Das ist eine Tat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er auf den Himmel geschrieben hat, ich liebe euch. Dass er Rosen ausgestreut hat. Dass er seinen Sohn gesandt hat. Es ist eine Tat. Und ich glaube, dass darin eben die Höchstform und die die wahre Liebe darin ist, das ist diese selbstlose Liebe. Wenn ich jetzt meine Augen zumache, dann bin ich 1. Korinther 13. Auf der linken Seite unten fängt es an und dann geht's los. Und da wird beschrieben, diese Liebe. Und was wird da beschrieben? Genau diese Liebe. Da ist nicht die Rede von den Gefühlen, da ist die Liebe, was sie alles tut. Sie neidet nicht und sie trägt nicht nach und so. Wie kann man so lieben? Nur wenn das Herz rein ist. Die Liebe in 1. Korinther 13, das ist diese göttliche Liebe. Das ist Gott in Christus Jesus. Das ist es. Und denk nochmal daran, die Liebe Gottes ist ausgegossen in, wohin? In unser Herzen. Warum in die Herzen? Ja, da kommt so, fließt das so hinein und das Herz ist so ein guter Behälter und dann wird es halt so gefüllt und dann ist halt die Liebe da drin ausgegossen. Wenn die Liebe Gottes ausgegossen in unser Herz, was meint die Bibel damit? Das hat Auswirkungen auf dein Herz. Das befähigt dein Herz zu lieben. Dein Herz wird erfüllt mit dieser Liebe. Du nimmst Gottes Liebe wahr in deinem Leben. In all den Entscheidungen und du wirst befähigt zu dieser Liebe, nämlich die Liebe Gottes kommt in dein Herz. Das Herz wird gereinigt von selbstsüchtigen, eigensüchtigen, eigensinnigen Motiven. Vom reinem Herzen, von reinem Herzen. Liebt anhalten, so liebt euch, wenn ihr eure Seelen gereinigt worden seid. Wenn das wirklich so ist, wenn ihr das seid, dann liebt aus reinem Herzen. Ich habe ständig bei dem Vorbereiten, im Lesen, im Nachdenken, diese Verse gehen mir seit langem nicht aus dem Sinn. Ich bereite mich auf unsere Frauenfreizeit jetzt vor am Wochenende. Und auch das, wir werden sehen, wie das den Hintergrund dafür liefert. Das überschneidet sich, was das mit dem Gebet zu tun hat. Aber das ist so viel für die Frauen. Aber dieses Bild geht mir nicht aus dem Kopf. Ich habe es mir sogar gezeichnet. Ich habe oben mir ein Herz gezeichnet mit meinem schwarzen Stift. So. Und dann habe ich wie Wasser. Und dann kommt das Herz da rein. Es muss so ein Wasserbad nehmen im Wort. Es muss da rein. Und dieses Herz muss gereinigt werden. Es muss dann sauber werden. Und das, was da sauber wird, da geht es um diese Motive, um die Entscheidungen. All mein Denken wird da geläutert, all mein Denken wird da gereinigt, all mein Prüfen und Wollen und Entscheidungen und Bedürfnisse, all das, mein Herz wird da gereinigt. Und das muss passieren. Und das macht Jesus. Und dann kommt es bei mir unten raus. Und dann ist es nicht mehr schwarz, bei mir rot. Ja, es ist gereinigt. Es ist jetzt in der Lage, so zu lieben, wie Jesus uns liebt. Darf ich euch eine Sache noch sagen? Nicht, dass ihr denkt, Willi ist so ein gefühlsloser Mensch und unser Glaube ist so eine rein rationale Geschichte. Ich bin davon überzeugt, dass die Liebe eine Entscheidung, eine Willensentscheidung ist. Die trifft man. Und allein aus dieser Perspektive hat jede Ehe eine Chance. Jede Ehe. Egal, ob man gleichgesinnt ist, egal, ob man gleiche Vorlieben hat oder nicht, egal, welche Kultur, es spielt keine Rolle. Allein nur aus dieser Tatsache hat jede Ehe eine Chance, weil er eine Entscheidung ist, eine Willensentscheidung. Zweitens ist die Liebe, und das ist, was ich auch gesagt habe, diese Liebe bringt eine Tat hervor, sie fordert eine Tat. Das ist das Geheimnis. Aufgrund dieser Entscheidung fordert sie eine Tat. Und das ist der Liebesbeweis. Und dann kommt das, was ich als Belohnung bezeichne, als Geschenk Gottes, weil Gott kein gefühlsloser Gott ist. Dann kommt nämlich ein Gefühl. Diese Entscheidung und diese Tat bringt ein Gefühl hervor. Es weckt in uns und schafft in uns etwas, was du und ich sonst nicht kennen. Und ich bin mir sicher, nicht nur, dass in uns ein gutes Gefühl kommt, sondern Gott wird diese Tat belohnen. Darf ich euch das wirklich so sagen? Wusstet ihr das, wenn wir Gott nahen und ihn bitten, wir glauben müssen, dass Gott ein Belohner ist? Steht im Hebräerbrief. Und Gott, man kann Gott nicht nahen, wenn man nicht glaubt, dass er einen belohnt. Ich möchte dich echt ermutigen, ich möchte dich herausfordern, ich möchte sogar dich provozieren, probier es aus. Triff eine Entscheidung, handle ihr entsprechend und nimm Gott beim Wort und sag, du hast doch gesagt, du wirst ein Belohner sein, belohne. Gott wird es tun. Und ich kann selbst ein Zeugnis davon reden, in meinem Leben, in verschiedenen Ebenen, wo das passiert. In dem Moment, wo ich diesen Weg gehe, dann belohnt er und es kommen Gefühle, von denen ich nicht ahnte, dass es sie gibt. Aber wenn ich immer den Weg versuche, über die Gefühle zur Liebe zu gelangen, ein mühseliges Geschäft, wisst ihr, dann braucht es ganz andere Kriterien. Das heißt, um diese Gefühle zu wecken, dann braucht es Dinge, die ich mag. Sowohl visuell wie inhaltlich. Ihr versteht, was ich meine? So, aber ich will nicht zu arg jetzt in eine Richtung abschweifen. Nein, das lasse ich jetzt. Sonst wird es zu arg Ehe-Seminar. Von dieser Liebe, das ist eine ungeheuchelte Liebe, die ein reines Herz braucht. die ein reines Herz braucht. Von dieser Liebe ist die Rede in Philipper 2, ihr kennt diese Stelle, die Entäußerung. Lasst uns vielleicht diesen Text kurz lesen als Erinnerung, Philipper 2. Vers 1, folgende. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitles Ruhmessucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Freunde, um so zu lieben, braucht man ein reines Herz. Und wir sind immer noch beim Test. Wenn wir so nicht lieben können, wisst ihr, wo das Problem liegt? Nicht bei dem Gegenüber, bei unserem Herzen. Aber wer gibt schon zu, dass dein Herz nicht rein ist? Nur dann, wenn wir in der Gemeinde sitzen und sagen, oh Herr, wir haben alle ein unreines Herz. Da geben wir gerne das zu. In der Anonymität wissen wir ja theoretisch, alle haben wir ja Flecken auf dem Herzen. Aber wer gibt zu und sagt, Herr, ich habe ein unreines Herz und ich weiß das. Wie viel Selbstsucht, wie viel Eigensucht und all das in meinem Herzen ist. Das traut man sich nicht mehr so schnell. Weil das, ja. Wenn man vom anderen Menschen gekränkt wurde. Weil selbst wenn man vom anderen Menschen gekränkt wurde, dieses Herz wird gereinigt nicht vom anderen Menschen. Heil wird er nicht von dem anderen Menschen. Heil wird auch nicht, wenn der andere Mensch sagt, komm und sag, es tut mir leid. Dann sagen wir, okay, aber die Wunde ist so tief. Heil wird man nur, wenn die Liebe Gottes unser Herz strömt und wenn unser Herz gereinigt wird, auch von all diesen Dingen. Das ist der einzige Weg daraus. Ja. Freunde, selbst das Vergeben, so wie uns vergeben worden ist, können wir nicht, wenn der Geist Gottes uns das nicht gibt. Wir können nicht so beten, wie er betet, wir können nicht so leben, wie er lebt, wir brauchen alles in und durch ihn. Wir brauchen das alles von ihm in uns, in unserem Herzen, damit wir all das sein können. Er muss uns da heil machen.
Aber du wolltest schon da ein,
ja, schaut mal, zwei Dinge, und das sage ich immer wieder, auch bei uns am Seminar, wir sind im vierten Buch Mose in der Wüstenwanderung. Wir müssen eins verstehen, wir haben eine Stellung als Heilige. Das ist das eine. Wir sind heilig in Christus. Wir sind rein in Christus. Allein durch das Blut seines Sohnes sind wir von der Stellung her das. Aber es heißt noch lange nicht von unserem Wesen. Und das ist ein Prozess. Und wir reden über diesen Prozess. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann gehört zu diesem Prozess, so lasst uns so lieben, lasst unsere Herzen reinigen. Wir müssen immer wieder im Gehorsam das annehmen, was das Wort Gottes sagt. Wenn aber ich sage, aber es klingt zwar alles richtig und gut, aber ich glaube es nicht. Dass es für mich gilt, glaube ich nicht. Dass es mein Schmerz lindern kann, glaube ich nicht. Dass es meine Verletztheit, glaube ich nicht. Dass das Blut Jesu Christi auch dafür reicht, das glaube ich nicht. Zu sehr wurde ich verletzt, zu bitter, zu wie auch immer. Allein wenn man diese Haltung hat, dann wird man auch nicht rein. Wenn man an die Wirksamkeit des Blutes Jesu Christi und an die Wirksamkeit des nicht glaubt, dann wird man nicht rein davon. Aber das ist ein Weg. Aber ich verspreche euch, er bringt euch dahin. Er macht das. Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Er bringt uns dahin. Wenn wir sein Kind, seine sind, dann wird er das Ganze tun. Also, lasst uns kurz weiterlesen. Vers 5 nochmal. Lasst euch auch selbst... Oh, wieso bin ich da? Nee, nee. Vers 2. So erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass ihr in Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Das geht nicht, wenn wir kein reines Herz haben. Funktioniert nicht. Wird nicht funktionieren. Und da müssen wir keinen Maßstab an den anlegen, das kann ich selbst prüfen. Wenn ich merke, das funktioniert, dann weiß ich, da hat der Herr noch einiges an mir zu tun. Fertig. Hier geht es nicht, dass ich sage, ah, guck mal, der ist höher oder niedriger wie ich. Das ist, jeder prüfe aber sich selbst. Vers 4. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auf das des Anderen. Mann, stell dir vor, das würden wir so leben. Überlegt euch mal das. So einfach, gell? So einfach. Wenn wir nur das leben würden, Mann, was für eine Welt hätten wir. Warum funktioniert nicht? Weil jeder schaut auf das eigene, nicht auf das andere. Warum? Das Herz. Das Problem ist, das ist das Herz. Vers 5. Und jetzt, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und die Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Das ist die Liebe, das ist der Liebesbeweis. So eine Entäußerung seiner Wünsche. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Darin liegt der Gehorsam, darin liegt das Herz. Und das ist das einzige wahre, reine Herz, das für dich und für mich dahingegeben worden ist. In dieser Selbstentäußerung, Mann, und ich maße mich nicht an zu sagen, ja, das kriege ich hin. Ich maße es mir nicht an. Wer kann so lieben? Wer kann so leben? Nur Christus. Nur Christus. Keiner von uns. Und wenn es Christus nur tun kann, wen brauchen wir? Christus. Freunde, wir brauchen nicht ein bisschen mehr Liebe. Oh Herr, heute brauche ich einfach ein bisschen mehr Liebe. Heute ist ein schwieriger Tag. Heute komme ich an die Grenzen mit dem oder mit dem, gib mir ein bisschen mehr Liebe. Eigentlich ein gutes Gebet, aber eigentlich ein falsches Gebet. Wir brauchen nicht ein bisschen mehr Liebe, wir brauchen Christus. Christus in unserem Herzen. Dass er Raum gewinnt in unserem Herzen. Dass er Platz hat in unserem Herzen. Andersrum, dass in unserem Herzen nichts ist, was diese Liebe zurückhalten kann. Was diese Liebe dämpfen kann. Was diese Liebe auslöschen kann. Denn sie ist doch, glauben wir, was es heißt, denn in dem Moment, wo wir gläubig geworden sind, wurde die Liebe Gottes ausgegossen in unser Herzen. Glauben wir das? Das ist die Frage, gell? Das müssen wir entweder glauben oder nicht. Wenn wir das glauben, dann haben wir doch die Liebe in uns. Aber warum wirkt sie nicht in uns? Ja, ist nicht so stark, die Liebe. Entweder die ist nicht ausgegossen, dann ist ja klar, warum es nicht funktioniert, oder es gibt einen anderen Grund. Und der Grund ist nicht in der Kraft der Liebe, nicht der Fähigkeit der Liebe, nicht in ihrer eigenen, in der Macht der Liebe. Der Fehler liegt nicht in der Liebe Christi. Der Fehler liegt darin, darf ich sagen, dass sie in unserem Herzen eingeschlossen ist, verkrustet ist. Von selbstsüchtigen Herzen. Und darum spricht Petrus und sagt, aus reinem Herzen, aus reinen Motiven, aus reinen Entscheidungen sollen wir lieben. Wie können wir so lieben, Freunde? Wie geht das? Es braucht ein neues Herz. Und wie bekommt man ein neues Herz? Zurück zu Petrus. Ich sage euch, was kommt. Wie bekommt man so ein reines Herz, dass man so lieben kann, wie Jesus liebt? Es bedarf der Wiedergeburt. Ich lese euch den Text schon vor, damit ihr spürt, wohin es geht. Und das nächste Mal, nächsten Mittwoch, gehen wir dann diesen Versen nach. Und ich verspreche, ich mache keine Wiederholung von Vers 22. Vers 23. denn ihr seid wiedergeboren. Schaut mal, wie beginnt es? Denn. Er redet vom Reinheit unseres Lebens, unserer Seelen. Er redet von Reinheit unseres Herzens und von der Fähigkeit, darum so zu lieben, wie Christus liebt. Er redet von dieser anhaltenden, ungeheuchelten Liebe. Und die Begründung ist, warum sind wir in der Lage, so zu lieben? Denn ihr seid wiedergeboren. Das ist das Geheimnis. Denn ihr seid wiedergeboren. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichen, durch das lebendige und bleibende, ausharrende, anhaltende, bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alles seine Herrlichkeit ist wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Warum können wir so lieben? Auf welche Grundlage? Denn liebt so. Warum? Denn ihr seid wiedergeboren. Ihr habt ein neues Herz bekommen. Ihr seid eine neue Schöpfung geworden. Ihr seid eine neue Kreatur geworden. Gott hat euch dahin gebracht. Das, was mit euch passiert ist, ist weit mehr als nur ein rechtlicher Stand. Freunde, das, was an uns Gott getan hat, ist nicht nur uns auf dem Papier in sein Buch zu schreiben, Wille ist gerechtfertigt durch das Blut Jesu Christi, das reicht. Sondern es ist nicht nur rechtlich, es ist substanziell. Ich habe so ein Fremdwort im Kopf, aber ich kann sie nicht aussprechen. Es ist nicht nur rechtlich, es geht durch unser Wesen durch. Real, das ist auch ein schönes Wort, sehr einfach auszusprechen. Ich schreibe es mir auf und dann spreche ich es aus. Ich google es. Ja. Versteht ihr, da ist etwas passiert. Warum ich dieses Buch dabei habe, ich dachte, ich komme heute schon dazu, nächstes Mal. Nochmal, da ist einer da, der rein rational vom Kopf her alles glaubt und das Leben will, aber merkt, er kriegt es nicht hin, bis in die äußerste Verzweiflung. Und bis er eine Wiedergeburt erlebt und dann merkt, sie hat Auswirkungen, sie ist echt. Das ist nicht nur rein theoretisch etwas, sondern es hat etwas mit seinem Leben und in seinem Leben. Es hat eine Auswirkung. Die Wiedergeburt, sie hat ihm etwas gebracht, sie hat ihm etwas gegeben, sie hat etwas in ihm ausgelöst. Sie hat ihn zu etwas befähigt. Freunde, wenn unser Glaube wirklich sich nur darauf beschränkt, dass wir alles theoretisch wissen und dass wir alles theoretisch bejahen, aber in unserem Leben nichts von diesem sichtbar ist, dann haben wir eine Religion und eben diesen geheuchelten Glauben. Wenn von dem, was wir glauben, in unserem Leben nichts erfahrbar ist, und ich rede nicht von 100%, der eine 30, der andere 60, der andere 100 sogar, sagt Jesus, erstaunlich, gell? 100. Wenn wir nicht sagen können, ich weiß, ich kenne diese Kraft, ich kenne diese Liebe, ich erlebe das. Er bekam ein Buch, dann las er, ich rede von George Whitfield, einem der größten Missionare nach Paulus. Und er sagt, und da ging es darum, und der Autor schreibt, entweder hast du die Wiedergeburt oder nicht. Wenn du keine Wiedergeburt hast, dann kommst du ins Verderben. Wenn du die Wiedergeburt hast, ins ewige Leben. Und er hatte gesagt, er wusste nicht, soll er das Buch jetzt verbrennen oder nicht. Weil er Angst gehabt hatte, wenn er weiterliest, es kommt raus, er hat gar nicht die Wiedergeburt. Und er sagte, er hatte so ein Gefühl gehabt, wie einer, der Angst gehabt hatte, auf sein Konto zu schauen, ob er pleite ist oder nicht. Weil er hat gesagt, wenn er drauf schaut, wird er sehen, dass er pleite ist. Und er fürchtete diesen Blick. Er fürchtete diese rote Zahl. Und aus Angst hat er nicht drauf geschaut, dieser Mann. Aber das bedeutet nicht, dass er nicht pleite. Dadurch sagt er, hey, bin reich, hab nicht drauf geschaut. Und das hat ihn dazu bewogen, sagt, ich muss gucken. Und hat er weitergelesen. Und hat er diese wirklich, die erschreckende Wahrheit auf den ersten Blick, dass er zur Erkenntnis kam, ich bin gar nicht wiedergeboren. Er hat gemerkt, er ist pleite. Dieser großartige Prediger. Ich werde euch ein bisschen da hineinnehmen. Und wie er dahin kam, oder wie Gott ihn dahin brachte, dass er die Wiedergeburt erlebt. Und er anfing, das zu predigen, die Wiedergeburt. Und dafür als anglikanischer Pfarrer in einer englischen Kirche, nach und nach ihm die Kirchen die Türen zugemacht haben. Wisst ihr, aus welchem Grund? Weil er die Lehre der Wiedergeburt predigte. Weil auf einmal einer gesagt hatte, wisst ihr was, nur weil ihr dabei seid, heißt noch lange nicht, dass ihr wiedergeboren seid. Nur weil ihr an Jesus glaubt, heißt noch lange nicht, dass ihr wiedergeboren seid. Wie? Nur weil in die Bibel ist, heißt noch lange, dass ihr wiedergeboren seid. Wie? Nur weil ihr am Abendmahl teilnimmt, heißt noch lange, dass ihr wiedergeboren seid. Nur weil ihr zu allem Ja und Amen sagt, heißt noch lange, dass ihr wiedergeboren seid. Oh, die haben ihn dafür gehasst. Denn er das hinterfragte nicht nur die Bänke, das hinterfragte den Klerus. Und sie haben ihn gehasst dafür, weil er von der Notwendigkeit einer Wiedergeburt sprach. Wenn du nicht von Neuem geboren bist, so kannst du weder das Reich Gottes sehen, noch in das Reich Gottes hineingehen. Das ist so entscheidend. Die Wiedergeburt ist so entscheidend. Und darin liegt entweder die Fähigkeit, ein Herz zu haben, das in der Lage ist zu lieben, oder eben nicht. Und wenn man in der Wiedergeburt kein neues Herz nach Hesekiel 36, Jeremia 31 bekam, dann kann man nur versuchen, so zu tun. Man wird es nicht schaffen können. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Wir werden in der nächsten Bibelstunde uns mit dieser Wiedergeburt und mit der Zeugung, das ist so spannend. Das ist so spannend. Die Parallelen, die uns da gezogen werden, wie zwischen der natürlichen Geburt und der geistlichen Geburt. Oh, das ist herrlich, wie Petrus das uns vor Augen malt. Wir müssen uns ein paar Gedanken über diese Wiedergeburt machen, damit wir uns selbst prüfen, ob wir im Glauben sind oder nicht. Okay, ich möchte beten. Und zuallererst und vom tiefsten Herzen dir sagen, für das großartige, umfassende und ganzheitliche Erlösungswerk, Jesus, für deine Reinigung, die so tief geht, die so grundlegend ist, Herr, die uns in eine Stellung bringt, dass mein Verstand übersteigt, die uns eine Quelle der Kraft und der Liebe gibt, die es nirgendwo gibt. Jesus Christus, ich danke dir, dass du alles und in allem für uns geworden bist und dass wir alles in dir haben. Öffne unsere Augen dafür, für diese Wahrheit, bestätige, mach sie groß in unserem Herzen, reinige unser Herz, Herr, damit wir so lieben können, wie du liebst. Amen. Ich wünsche euch einen guten Nachhauseweg.